Und gerade das Thema Social Media Verbot kommt ja immer jetzt in deutlich, deutlich größer heraus. Falls das irgendwann mal Realität werden sollte, ja, wo sollen wir denn dann hin? Also wir haben ja dann kaum Alternativen, wenn man unter 16 ist. Wo soll man denn noch seine Meinung artikulieren, wenn es jetzt unbedingt aus unserer Generation heraus nicht die Kummerkästen sind?
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, meinem Podcast zu Change und Transformation. Heute habe ich einen Gast da, Leon Pelikan, der vor 7 Tagen exmatrikuliert wurde. Im stolzen Alter von 20 Jahren.
Hi, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt als Vollzeitunternehmer. Erzähl mal, was ist denn eigentlich deine Biografie bis hierhin? Du hast gerade mit 16, 17 schon das erste Mal gegründet. Jetzt sagst du, studieren ist auch nicht meins. Ich glaube, das erfordert einfach mal das Brennglas drauf zu richten. Fang doch mal ganz vorne an.
Ja, also was ich dazu sagen kann, also BWL hat mir total viel Spaß gemacht, aber die Zeit war leider nicht mehr so drin, was das Studium natürlich erfordert. Aber anyway, zu mir, ich bin Leon Pelikan, ich bin 20 Jahre alt und ich habe jetzt vor, wie du schon gesagt hast, vor 3-4 Jahren angefangen mit meinem Startup und die ersten Ideen herausgearbeitet. Man muss aber noch ein bisschen weiter davor schauen. Mit 14, 15 hat das Ganze mit diesem unternehmerischen Denken angefangen. Da habe ich Social Media, Werbung und Posts für Gastronomie gemacht oder wir hatten eine Nachhilfeagentur, also in Anführungszeichen Agentur, da war nichts gegründet und auch noch nichts irgendwie beim Finanzamt gemeldet oder so, sondern das war einfach so ein bisschen Spaß bei der Schule daneben zu haben und Jugendlichen Nachhilfe zu geben oder zu vermitteln. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe dann aber schnell gemerkt, okay, das hat nicht so viel mit dem zu tun, was meine intrinsische Motivation ist. Also das Thema Social Impact, wie kann ich so ein bisschen auch was an der Welt verändern, einen positiven Einsatz dafür geben. Und der Wechsel auf die Oberstufe war dann tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt langsam fokussiert sich hier was. Da wurde ich in der Schülervertretung aufgenommen, wurde schnell Schulsprecher, habe mich in der Kreis- und Landesebene engagiert für Jugendliche. Und schnell ist dann eben der Blick darauf gekommen, okay, Adultismus oder die fehlende Möglichkeiten, sich zu beteiligen oder gehört zu werden von jungen Menschen, das kam immer größer heraus. Und genau da entstand dann eben die Idee zu sagen, okay, wir brauchen eine Beteiligungsplattform, wo junge Menschen auf Augenhöhe mit kommunalpolitischen Akteuren kommunizieren können in dieser kommunalen Ebene, weil genau dort eben Hobbys, Vereine, Schule das verbinden, was junge Menschen ausmacht oder in ihrer Freizeit machen. Ja, und deswegen bin ich ganz viel aktiv. Ich habe auf der einen Seite natürlich dann die Plattform aufgebaut, die jetzt demnächst auch richtig an den Start gehen darf mit Zusammenarbeit mit Ministerien, mit Städten und Kommunen. Und auf der anderen Seite, aus persönlicher Seite heraus, bin ich ganz viel aktiv als Juror beim Jugenddemokratiepreis, bei Jugendgründet, beim Lupoleo Award. Also ganz viele Formate, wo junge Menschen bekräftigt werden mit dem, was sie tun, sei es in der Demokratielesekompetenz oder im Unternehmertum. Und auf der anderen Seite als Speaker auf Bühnen darf ganz, ganz viel mit aufbauen, sei es mit Institutionen, Allianzen, Initiativen, die eben das bestärken, wo ich mich eben aufhalte. Genau, das so ganz grob.
Ja, das ganz grob. Längere Vita als meine. Diese Entscheidung, kommst du also quasi, wie bist du auf die Idee gekommen, dich sozusagen so für sowas zu engagieren? Hast du das von zu Hause gelernt? Ist das irgendwas, was dich angeflogen hat oder?
Oh, also ich glaube, im Familienkreis ist es eher weniger entstanden. glaube, es war vielmehr dadurch, dass ich mit einem guten Freund damals mit dieser Nachhilfeagentur angefangen hatte. Ja, also der war dann so richtig in dieser Mindset-Sache drin. Der ist auf die Veranstaltung gegangen, auf diesen Netzwerk-Events und kam so richtig aus sich heraus. Ich war eher so jemand, der dann ein bisschen hinterhergelaufen ist, weil er sehr, sehr viele Mobbing-Probleme hatte in der Schule. Also in der Mittelstufe musste ich sehr viel damit konfrontiert werden. Gott sei Dank ging das dann auch relativ schnell weg, als ich in die Oberstufe gewechselt bin. Und ich muss sagen, das Thema Startups hat mich da rausgeholt, weil ich hatte ein Thema, worauf ich mich fokussieren konnte, wo ich sagen konnte, ich bin jetzt beschäftigt, ich habe keine Zeit, um mit euch darüber zu reden, wie scheiße ich bin oder was auch immer, sondern ich kann mich hier auf das fokussieren, was ich liebe, was ich mache aus Leidenschaft. Und so hat sich das immer mehr verfestigt. Mittlerweile ist das so, konnte ich mir so viel Wissen aneignen durch diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, durch die Fehler, durch die Veranstaltungen. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Also mich erwischt so auch immer am Tisch bei der Deutschen Bahn im Zug und wie ich dann mit Leuten mehrere Stunden laber, wenn ich nach Berlin fahre. Also so sieht mein Tag aus. Ich bin sehr, sehr viel zu Hause, arbeite 24/7 am Schreibtisch und an meinem Startup, bin aber dann auch ganz viel unterwegs auf Veranstaltungen und versuche sehr, sehr viel zu bewegen. Auch wenn die Vergangenheit dann so schwer war, aber das war dann so dieser Booster für mich. Ja.
Ja, total spannend. Wie ist das in der Schule damals? Also hat dich die Schule, also das Schulsystem quasi unterstützt oder so die Lehrer oder so? Da haben die ehrlich geschüttelt und gesagt, Alter, was ist das für ein?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich war vor kurzer Zeit jetzt auch in einem Podcast von meiner ehemaligen Schule und da haben wir auch darüber gesprochen, okay, wie kommt denn eigentlich ein Leon Pelikan, 20 Jahre alt oder damals ja noch 18, 19, wie kommt der auf die Idee, in der Goethe-Schule was aufzubauen? Und da hat es tatsächlich auch den Ursprung gehabt. Also die Schule hat sich so mittelmäßig dafür engagiert. Ich hatte sehr, sehr viele Freistellungen, in der Zahl 180 Fehlstunden im Halbjahr. Das war dann immer sehr zahlreich, weil ich halt eben auf diese ganzen Wettbewerbe gefahren, zu den Wettbewerben gefahren bin oder eben mich mit Leuten getroffen habe, sei es mit irgendwelchen Netzwerkpartnern oder mit möglichen Investoren. Das hat immer eine Rolle gespielt und dann hat natürlich auch die Schulleitung immer jede Woche zu mir gesagt, komm mal her, wir müssen jetzt mal reden. So kann das nicht weitergehen. Es ging aber so weiter und sie haben es auch immer weiter genehmigt. Also ich bin da sehr, sehr gut weggekommen, wobei dann andere Schüler natürlich irgendwie nur so 3-4 Fehlstunden oder Beurlaubungen haben durften, was natürlich dahingehend schon eine Benachteiligung ist. Und ich habe auch gemerkt, wie sehr der Druck ist. Okay, man muss jetzt liefern, man muss jetzt ganz viele Preise abholen, damit man die Bestätigung bekommt, okay, du darfst beurlaubt werden. Das war halt so ein Punkt, der mich sehr viel beschäftigt hat. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Rahmenbedingungen, dadurch, dass ich ohnehin nicht ganz so viel in der Schule war und ich auch Lehrkräfte hatte, die das nicht befeuert haben, die dann natürlich die mündlichen Noten sehr gesenkt haben, gesagt haben, du warst nicht da, ich kann dich kaum benoten. Im Gegenpart gab es auch Lehrkräfte, die das total supportet haben und gesagt haben, hier, zieh durch, mach das. Du hast schon das gefunden, was dein Purpose ist. Du weißt, was du nach der Schule machen willst. Und dann war für mich klar, okay, ich mache jetzt noch das Abitur fertig, schau dann, ob ich irgendwie das Studium noch anfange. Da war eher so der Grund Krankenkasse und das Thema Unterhalt, das spielt natürlich eine große Rolle. Jetzt ist aber so der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, ich möchte so da unabhängig von sein, weil das Studium mir nicht mehr diese Zeit erebnet, die ich brauche, um ja so gut eine Resonanz zu schlagen mit dem, was ich tue.
Vielleicht ist das mal ein guter Zeitpunkt, erklär doch mal ein bisschen, was du so tust.
Also, ach so, stimmt, genau.
Dein Startup, wir kommen ja vielleicht noch einfach, oder ich würde gleich immer mal so ein bisschen wieder zurückspringen, aber vielleicht, dass das alle einordnen können, weil wir kennen es ja jetzt nun schon. Erzähl mal ein bisschen, was dein Startup tatsächlich ist?
Ja, also mein Startup ist Political Exchange. Es ist im Prinzip eine digitale Infrastruktur, eine Plattform, die in jeder einzelnen Kommune, in jeder Stadt eingeführt wird als Landingpage. Und darauf wiederum ist eine Web-App. Dort können sich dann Jugendliche, gezielt Schülerinnen und Schüler im Unterricht anmelden, gestützt durch Lehrkräfte im Austausch mit den Kommunalpolitikern aus der Region und erleben im Prinzip Jugendbeteiligung auf Augenhöhe und wirklich jugendnah. Es gibt verschiedene Formate im Jugend-Social-Media-Style. Also wir versuchen sozusagen wegzukommen von dem Thema TikTok und Instagram, wenn es um politischen Dialog geht. Wir werden die da grundsätzlich nicht wegbekommen, das ist ganz klar. Ich sehe es ja an mir selber. Okay, man sitzt da mehrere Stunden an seinem Handy und guckt dann und ja, was sind heute so die neuen Reels, die rauskommen. Und diese Debatten, dieser politische Dialog, der hat sich so krass aufgebauscht. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich bei den älteren Generationen, bei den anderen Generationen genauso. Aber junge Menschen driften mehr und mehr auseinander in das Extreme. Es gibt nur noch diese extremen Komponenten, entweder linksextrem oder rechtsextrem. Was in der Mitte gibt's nicht, sonst dann wirst du sofort zugeordnet. Also so läuft das tatsächlich im Unterricht. So muss man sich das vorstellen. Die Lehrkräfte wissen dann auch nicht so ganz, okay, wie kann ich jetzt Demokratie bis zu einem gewissen Grad neutral vermitteln, auch wenn Demokratie per se nicht neutral ist. Aber wie holen wir die ab? Und das können wir nur, indem wir in der Lebensrealität von jungen Menschen sind, also im digitalen Raum und einen Anknüpfungspunkt in den politischen Bildungsunterricht schaffen. Und das machen wir. Wir setzen im Prinzip eine Plattform dort ein, wo die Jugendlichen sind, mit Tools wie Beitragsforen, Contests, die europaweit geschaltet werden, wo sie teilnehmen können, Angebote lokal, dass sie sich mit den Kommunalpolitikern austauschen, erfahren, okay, was kann ich denn vor Ort bewegen? Wo sind denn Möglichkeiten? Mit einer Komponente, dass wir als Unternehmen trotzdem auch mit Workshops an Schulen gehen und mit den jungen Menschen Initiativen gründen. Sei es die Schulbank, die jetzt eingerichtet werden soll, oder ein Sportplatz soll renoviert werden. Solche Punkte, die beschäftigen ja auch junge Menschen. Politik ist ja alles, ja. Und dort auf der Plattform können sie dann das zur Realität umsetzen oder sich dafür einsetzen und ja, in diese politischen Entscheidungsprozesse mitwirken. Genau.
Ja, also kannst du vielleicht noch ein bisschen, ich habe auch zwei Teenager-Jungs, ja, die, ich sag mal, da ist ja so ein Blockbust, Highscore, ist da ja der wichtigere Index als was in Politik passiert. Also wie kriegst du die, vielleicht kannst du es noch ein bisschen so genauer beschreiben, wie diese sozusagen die Oberfläche, diese Schnittstelle dann tatsächlich aussieht. Also was lockt dann trotzdem Jugendliche dahin, dass die das machen?
Ja.
Weil die Konkurrenz, hast du selber gesagt, ist ja schon groß, ne? Ich meine, klar, du bist in irgendeinem Stream drin, Infinity Scrolling, ja, und
total. Dann
kommst du da raus.
Also per se gibt's ja in der Form auch noch gar keine Möglichkeit, als Plattform, als Kommunikationstool in der Schule zu arbeiten. Und gerade das Thema Social Media Verbot kommt ja immer jetzt deutlich, deutlich größer heraus. Falls das irgendwann mal Realität werden sollte, ja, wo sollen wir denn dann hin? Also wir haben ja dann kaum Alternativen, wenn man unter 16 ist. Wo soll man denn noch seine Meinung artikulieren, wenn es jetzt unbedingt aus unserer Generation heraus nicht die Kummerkästen sind oder die Zeitung oder es gibt ja auch so, was es auch gibt, Bürgerbeteiligungsplattformen, die nennen sich zumindest so, wo es dann darum geht, als Mängelmelder irgendwas zu melden, wenn irgendwas kaputt ist oder die Kontaktdaten zu politischen Akteuren zu haben, aber wirklich dieser Dialog, dieser Austausch findet da nicht statt. Und auf Social Media, da verlieren sich halt junge Menschen ganz, ganz schnell in die politischen Richtungen. Also schaue ich mir ein Video von beispielsweise Alice Weidel an, ja, egal ob ich das mag oder nicht, alleine die Laufzeit von diesem Video, wie lange ich es mir anschaue, oder einen Kommentar, ob ich es gut oder schlecht finde. Das kommt dann immer mehr und mehr in den Algorithmus rein, der glaubt, okay, ich finde es klasse, ich will es mehr und mehr sehen und ich verliere die Lebensrealität oder die Vielfalt an parteiischen Meinungen. Und gerade der Punkt, okay, kommunale Ebene, Landesebene und Bundesebene verschwimmt total. Es geht nur noch um Bundesthemen. Also wenn ich die jungen Menschen auch frage, okay, was habt ihr gewählt? Ja, das habe ich gewählt, weil wähle ich doch immer. So, da ist die Frage, die Kommunalpolitiker sind ja nochmal deutlich persönlicher angebunden an die jungen Menschen und können nochmal viel spezifischer etwas bewegen, warum man sich nicht mit diesen Personen auch auseinandersetzt. Und dieser Kontakt ist total abgebrochen, das gibt es per se nicht. Und genau das muss man wieder aufbauen. Und ich weiß, dass junge Menschen vielleicht jetzt nicht das krasseste Commitment haben, um sich politisch zu engagieren oder jetzt so eine Plattform zu nutzen. Genau deswegen war eben dieser Cliffhanger zu sagen, okay, man etabliert diese Plattform nicht als allgemeine App für alle öffentlich, sondern in einem Raum, wo junge Menschen sich ohnehin aufhalten, wo sie ohnehin lernen, was Demokratie ist, wo Kommunalpolitik als Topic immer nur 1 bis 2 Wochen in der gesamten Schullaufzeit thematisiert, wenn überhaupt, und an Berufsschulen junge Menschen nicht mal wissen, okay, wer ist der Bundeskanzler, wer vertritt mich hier denn vor Ort, was kann ich denn machen, wo kann ich mich bewegen. Es gibt Kinder- und Jugendparlamente, Jugendbeiräte, Jugendforen, Schülervertretungen, also so vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren, zu beteiligen. Und genau das muss man herausstellen. Und wenn wir die jungen Menschen dafür mobilisieren können, sich für eigene Initiativen einzusetzen, für eigene Themen, dann kommen wir auch mehr in diesen offenen und transparenten Dialog und auch in die Bereitschaft, nach dem Unterricht, nach der Schule sich auch mal hinzusetzen und zu gucken, okay, wie hat sich das jetzt entwickelt auf der Plattform und habe ich jetzt vielleicht noch ein Thema, was ich ansprechen möchte? Das ist das ganz Entscheidende. Und vielleicht auch nochmal darauf zurückführend, diese Infrastruktur per se, diese Tools, klingen relativ einfach gehalten. Also ein KI-Debattentrainer von Umfragetools, die landkreisweit durchgeführt werden können, Chaträume, Beitragsforen, Contests. Das klingt simpel und das gibt es per se auch. Aber diese Allgemeinheit runtergebrochen, ja, als Infrastruktur für jede einzelne Kommune gibt es nicht. Und der Bedarf ist richtig groß. Der Bedarf ist richtig groß. Es geht auch um digitale Wahlen. Das wird dadurch erebnet, weil auch an den Juniorwahlen können nicht alle jungen Menschen teilnehmen. Das wissen viele nicht. Und deswegen ist das Stimmungsbild auch nochmal ein ganz anderes eigentlich, was am Ende auf dem Papier steht. Damit ebnen wir halt diesen Raum. Ja.
Wenn man das richtig versteht, das heißt, im Prinzip ist euer Vertriebskanal in Anführungsstrichen, sind die Schulen schon, oder? Also über die diese Plattform dann quasi kommuniziert wird.
Jetzt wird's spannend. Die Kommune ist sozusagen eine Komponente, die das finanziell trägt, damit die Schulen die Last nicht tragen müssen. Und die Kommunen finanzieren das auch gleichzeitig, weil sie auch ein Interesse daran haben, okay, was haben junge Menschen an Meinungen oder ein Stimmungsbild, unter anderem aber auch den Politikern und den Politikerinnen die Möglichkeit zu geben. Und die Schule ist dann schlussendlich der Anwendungspunkt. Also jede Schule bzw. jede Kommune erhält eine eigene Plattform, auf der sich mehrere Schulen befinden, sofern es welche gibt in dieser Kommune. Und die Schülerinnen und Schüler können dann mit den Kommunalpolitikern sich austauschen, mit der Schülervertretung, mit den Kindern- und Jugendparlamenten. Ja. Und wenn eine Kommune keine Schule besitzt, dann wird diese trotzdem kann diese trotzdem eine Plattform einrichten, damit junge Menschen, die sozusagen in einer anderen Kommune auf eine Schule gehen, trotzdem wissen, okay, was passiert denn bei mir vor Ort in der Heimat? Ja. Man muss nämlich sagen, also ich bin damals immer einen Landkreis weitergehüpft, wenn ich in die Schule gegangen bin. Das war dann die Goethe-Schule. Und dann kannte ich mich viel, viel besser aus dort, wo meine Schule war, weil man da diesen Bezugspunkt hat, als vor Ort, wo ich eigentlich lebe. Und eine Kommune hat grundsätzlich auch ein Interesse daran, dass junge Menschen an der Heimatkommune interessiert sind und die Angebote wahrnehmen und am besten auch in der Zukunft dort bleiben und weiter dort leben, weil sie das Leben dort lieben. Ja. Und dafür ist es eben da. Und trotzdem zu sagen, okay, es ist extrem kostengünstig, teilweise auch unter der Ausschreibungspflicht, damit man jetzt einfach diesen Dialog eröffnen kann, weil die Situation aktuell so angespannt ist und ich der Auffassung bin, wenn ich da so weiter drauf blicke, wie ich als junger Mensch darauf blicke, als auch andere junge Menschen darauf blicken, dass es sich sonst in die falsche Richtung bewegt, weil junge Menschen jetzt überlegen, auszuwandern. Ich sehe jetzt die ganze Zeit auf Instagram ganz, ganz viele Videos, wo junge Menschen sagen, okay, sie wollen das Land verlassen wegen neuen Gesetzen, wegen den Problemen, die hier auftreten, wobei es uns ja per se in Deutschland ganz, ganz gut geht. Ja, also es ist ein relativ großes Privileg, hier in Deutschland zu leben. Und ich habe trotzdem noch so einen festen Glauben daran, dass wir unsere Demokratie noch stabil halten können und dass wir hier eine richtig tolle Zukunft aufbauen können. Aber da müssen wir an einem Strang ziehen und die Debattenkultur wieder auf eine Ebene bringen, die nicht so gespalten ist, sondern mehr darauf blickt, okay, was läuft vielleicht auch positiv? Wo können wir daran festhalten? Wo leben wir mehr gemeinsam? Und ich finde auch, Medien haben da auch eine ganz große, ich sag mal, in Anführungszeichen Mitschuld, wenn es darum geht, nur negative Infos rauszuschicken. Und ja, das ist ein Problem. Und wenn das einzige Positive, was uns als Gesellschaft noch zusammenhält, ein Wal ist, der irgendwo im Meer gerettet werden muss, ja. Dann
und selbst das kriegen wir nicht hin.
Ja. Mal gucken. Also man weiß. Vielleicht man ihn wirklich noch. Ich hoffe es natürlich sehr. Also ich möchte dieses Leben von dem Wahlen nicht in Frage stellen. Nur es gibt Themen, die uns richtig, richtig auf den Nägeln brennen und die müssen wir jetzt angehen und denen mehr mediale Aufmerksamkeit schaffen. Ich meine, es gibt ja auch so Plattformen wie Live Teachers. Ja, kennen ja jetzt mittlerweile recht viele, wo man als erwachsene Person einfach in den Unterricht an Schulen gehen kann, sofern der ausfällt und die Lebenserfahrung, die Praxis dort reingibt. Das muss mehr präsent gemacht werden. Und gleichzeitig, also das sind so Punkte, die brauchen Sichtbarkeit. Also ich kann es nicht öfters sagen, aber das ist so das, was ich wahrnehme, wo ich sage, okay, haben wir Handlungsbedarf.
Ja. Wie ist das denn, wissen wir, resonant so bei Schülerinnen und Schülern? Also finden die das irgendwie gut? Sagen die, keine Ahnung, cringe. Was passiert?
Was genau meinst du nochmal?
Naja, ich stelle mir das halt so vor, du bist jetzt in der Schule irgendwie und da kommt ein Lehrer und sagt, ey, guck mal, jemand ganz, ganz cooles hier entdeckt, ja, und zeigt euer Portal. Wie kriegt man die motiviert? Weil ich glaube, das Thema ist ja gar nicht, dass sie das nicht interessiert, sondern das ist ja erstmal so, sozusagen, die überhaupt das wieder hinzukriegen, dass sie was Neues ausprobieren und sich das angucken.
Ja, total. Grundsätzlich wirft man uns jungen Menschen ja immer auch Politikverdrossenheit vor. Ich meine, das war in den anderen Generationen vorher auch so. Ich glaube, das wird sich auch noch länger so ziehen. Ich bin der Auffassung, dass es mehr, also wenn uns Politikverdrossenheit vorgeworfen wird, dann nur bis zu einem gewissen Maße, weil man eben nicht das Gefühl hat, gehört zu werden. Und gerade auch die Umfragen, die ich gemacht habe, statistisch hier in den Kommunen, wo ich aktiv bin, wo teilweise 800 Schülerinnen und Schüler befragt wurden, also wirklich schon sehr, sehr fundiert, wo 80% gesagt haben, dass sie sich von der kommunalen Politik überhaupt nicht vertreten fühlen und gar keinen Anknüpfungspunkt haben. Und 90% sagen, dass sie kein Vertrauen in die Politik haben, dann ist es ein Weckruf. Ja, und dann müssen sich genau dort eben die Politiker positionieren und eben zeigen, okay, wir interessieren uns für euch. Und wir machen eure Themen sichtbar. Und erst wenn man diese Selbstwirksamkeit spürt, die ich damals hatte, als ich in der Schülervertretung aktiv war, weil wir einen Trinkwasserspender an die Schule gebracht haben, der 2 Jahre lang erstmal verboten wurde, weil man wusste nicht, okay, Hygiene, geht das überhaupt? Nein. Dann gab es so parteiische Diskussionen und dann mussten wir als Schülerinnen und Schüler, als junge Menschen uns da hinsetzen in solche ellenlangen, stundenlangen Videokonferenzen oder Sitzungen in unserer Freizeit, um genau das zu schaffen. Oder neue Busse anzuschaffen. Beim Thema ÖPNV habe ich mich in den Ausschuss eingesetzt, ja. Und habe gesagt, wir haben hier richtig Probleme. Die Medien haben das dann aufgegriffen und die haben dann erkannt, okay, krass, jetzt kommt hier der erste junge Mensch ever seit 20 Jahren, der setzt sich in diese Sitzung mit rein mit ganz, ganz vielen Fahrgästen. Bestimmt 50 Leute in diesem Raum, ja. Und der engagiert sich jetzt für seine Schülerinnen und Schüler aus seiner Schule. Und das war für die eine extrem besondere Erfahrung, die sie machen durften. Und gleichzeitig ist so ein Antrieb zu sagen, okay, finden wir klasse, wollen wir mehr von sehen. Und dieses mehr davon sehen, das muss eben an die Schule. Und wir werden nicht alle jungen Menschen dafür begeistern können, sich politisch aktiv zu beteiligen. Das ist mir klar. Nur wenn wir im Unterricht begleitet durch eine Lehrkraft nicht mehr so 20 Seiten Text haben, wo dann drin steht, wie Dialog funktioniert oder Demokratie funktioniert oder wie man sich für eine eigene Sache einsetzt, sondern man durch Praxis, durch eigene Projekte auf dieser Plattform das erlebt und spürt. Und auch wenn mal Ablehnung reinkommt und die Politik dann sagt, können wir leider nicht umsetzen, trotzdem mal nachzufragen oder dieses Verständnis zu entwickeln, okay, warum funktioniert es nicht? Warum geht nicht alles in der Politik? Warum dauert alles so lange? Und dann haben wir diese Wissensbasis, womit man dann später als erwachsener Mensch sehr mündig sein kann und weiß, okay, was passiert hier und was wähle ich aus, ich sag mal, Überzeugung, weil ich mich informiert habe, weil ich weiß, wie die Struktur funktioniert und weil ich weiß, was Kommunalpolitik bedeutet. Und das wissen viele Jugendliche nicht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei dieser Umfrage, als gefragt wurde, ob sie sich von der Kommunalpolitik vertreten fühlen, viele nicht wussten, was dieses Wort überhaupt bedeutet. Das war so die Erfahrung, die ich auch in den Workshops an Schulen mache, wo dann ganz viele sagen, okay, was ist das überhaupt, wenn die sich dann im Raum verteilen sollen und ich ihnen sage, okay, in welchen Bereich, also Kommunalpolitik, Landes- oder Bundespolitik, gehört denn eigentlich das Thema Bildung? So, dann stellen sich alle auf die Bundesseite, weil niemand so einen Bezugspunkt dazu hat. Kommunalpolitik ist es ebenfalls nicht. Da standen dann auch noch ein, zwei Jugendliche. Und bei Landespolitik stand da niemand. So. Das müssen wir aufgreifen durch Praxis. Und ich glaube, mit der Plattform, die wir jetzt an die Städte bringen, das heißt, wir versuchen wirklich in jeder Stadt eine eigene Landingpage einzurichten, auch wenn vielleicht die Kommune es nicht unbedingt will. Man muss der Politik auch manchmal so ein paar Sachen vorkauen, damit sie Interesse daran hat. Die Erfahrung muss ich machen. Oder ein Bürgermeister gesagt haben, nee. Also sowas brauchen wir nicht. Wir erreichen schon genügend Jugendliche, haben aber auf der anderen Seite noch nicht mal ein Beteiligungsgremium, sei es ein Jugendparlament oder ein Jugendforum. Dann kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wo da eben diese Komponente herkommt. Und Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen gibt's ja auch an vielen Orten. Da kommt es halt drauf an, wie dann der Verknüpfungspunkt ist. So, die erreichen oftmals die jungen Menschen nicht. Es gibt jetzt diese Kinder- und Jugendzentren, wo die dann nach der Schule hinkommen können und irgendwie so Billardtische haben etc. Das nutzt halt niemand mehr. Ich kenn's von meiner Zeit. Ich war dann zweimal da und danach hatte ich dann keine Lust mehr, weil es der lange Weg war oder weil ich anderes zu tun hatte, weil es überhaupt nicht so in meiner Lebensrealität war. Ja, und die bekommen natürlich sehr, sehr viel Geld für das, was sie tun. Und unsere Plattform ist halt so minimal kostenintensiv. Also ich kann ja ganz offen sprechen, die Plattform, die kostet je nach Größe von der Kommune, von der Anzahl, 3.000 bis 5.000 Euro im Jahr dafür, dass wir die komplette Moderation übernehmen, die gesamte Verwaltung. Wir sprechen uns mit Schulen ab. Wir machen auch kostenlose Workshops an den Schulen bis zu einer begrenzten Anzahl. Wir implementieren das mit denen zusammen und die können die Plattform das ganze Jahr über nutzen und dann Raum schaffen, vor allem auch für die Schülervertretungen selbst, die dann eben für ihre Arbeit Werbung machen können. Das gibt's ja sonst nirgendwo. Also ja, es ist halt einfach die Zukunft geworden und ich bin extrem happy und glücklich, dass es jetzt so den Anklang findet und wir jetzt hier in Hessen vor allem auch stark starten können. Hier sind jetzt ganz, ganz viele Städte und Kommunen, die gesagt haben, finden wir klasse, lass uns Gespräch kommen, wir wollen das gerne machen, auch wenn die Haushaltssituationen extrem schwierig sind. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei euch auch in der Gegend. Ich glaube überall. Und wenn man darüber jetzt ins Gespräch kommt und für die Zukunft aufbaut und sagt, okay, auch wenn jetzt bei Demokratie leben Fördergelder abgebaut werden oder eben andere Projekte ganz, ganz viel finanziell abgebaut bekommen, dann brauchen wir aber wenigstens ein Fundament, um einen Dialog zu führen. Und ja, deswegen hoffe ich immer so sehr, dass mal mehr Geld in Demokratiebildung und Jugendbeteiligung und Bildung im Generellen gesteckt wird. Ich beispielsweise so, was uns gerade aufregt hier in Hessen, vielleicht hast du es auch mitbekommen, wir haben ein neues Logo. Es gefällt irgendwie nur so 10%, habe ich das Gefühl. Dafür wurde 290.000 Euro ausgegeben und das ganz knapp nach der Wahl kam das dann natürlich raus, nach der Kommunalwahl. Und kurz vorher hat man noch so viele Gelder im Bereich der Bildung gestrichen. Dann frage ich mich, okay, diese 290.000 Euro, die hätten wir auch richtig toll investieren können in das Thema Bildung. Und weil das eben darauf aufbaut, was wir in der Zukunft haben. Sei es im Bereich der Gesundheit, Mental Health, bis hin zur Wirtschaft, unternehmerisches Denken, bis hin in alle Bereiche. Und deswegen ist das für mich der wichtigste Bereich der Gesellschaft.
Wie reagieren denn, das ist ein schönes Beispiel, was du jetzt gerade gemacht hast, wie reagieren denn die Politikerinnen und Politiker auf dieses ganze Thema? Geht denen das noch ein Zeiger, dass sie da jetzt noch eine Plattform haben, wo sie was machen müssen? Oder finden die das heimlich cool oder sagen die lieber ein schönes neues Logo, ja, bevor die ganzen Kids uns hier voll quatschen? Das sind so die eure Erfahrungen.
Ja, schlussendlich hat ja die UN-Kinderrechtskonvention Artikel 12 ausgedrückt, in jeder Umgebung, also jeder Kommune, in jedem Landkreis sollte es mindestens eine Möglichkeit geben, sich als Kind oder als Jugendlicher zu engagieren oder zu beteiligen, wenn es um die Belange von jungen Menschen geht. Und das klappt noch nicht in allen Kommunen. Es gibt Kommunen, die wissen gar nicht, wohin mit sich, weil dann wird ein Kinder- und Jugendparlament eröffnet, was dann jährlich irgendwie so 15.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommt. Dann gibt es noch eine Kreisschülervertretung, die 5.000 Euro bekommt. Dann noch ein Jugendforum, ein Jugendbeirat. Aber irgendwie in allen Bereichen engagieren sich nicht so viele junge Menschen und haben irgendwie verspüren nicht so die Lust, sich da zu beteiligen. Aber das Geld wird halt rausgegeben und man versucht in der Haushaltssituation ja trotzdem, sich dafür zu bemühen. Und dann gibt es andere Kommunen, die haben gar nichts. Das habe ich ja vorhin schon aufgegriffen. Ich glaube, das wichtigste Element ist, eine Grundlage zu schaffen, mit der jede Kommune arbeiten kann und jeder auf jeden Fall schon mal sagen kann, okay, wir können die Themen ansprechen. Wir haben schon mal eine Plattform dafür. Das haben viele Kommunen nicht und deswegen finden die das insgeheim natürlich super, dass wir das jetzt machen und die können sich das auch vorstellen, in den Landkreisen hier flächendeckend einzusetzen, damit dieses Übergreifende funktioniert mit der Heimatkommune und Schulkommune. Und da haben wir jetzt so eine Warteliste, also die Kommunen warten jetzt, bis wir die ersten Pilotphasen durch haben, um dann eben auch starten zu können. Bei uns ist halt jetzt eher so das Thema Finanzierung. Also wir sind so ein bisschen auch auf der Finanzierungssuche durch Investoren oder Investorinnen, müssen aber gleichzeitig auch schauen, dass wir nicht irgendwie dadurch in parteiische Engpässe kommen. Also wir arbeiten auch nicht mit Stiftungen, die parteiisch sind, zusammen, auch nicht mit, also wir gucken auch bei Investoren oder bei Business Angels, gucken wir auch ganz genau, okay, ist da so ein Background dabei, hatten wir jetzt schon ein paar, wo wir dann halt sagen, okay, das Angebot wäre mega, aber funktioniert halt leider einfach nicht, weil wir einen anderen Fokus haben. Wir machen das nicht nur für ein Portfolio, sondern wir machen das für einen Social Impact und deswegen sind auch eben die Anfangsphase so entscheidend, so wichtig zu zeigen, okay, es funktioniert, wir können damit loslegen. Ja, aber Politiker sind da total open-minded. Es gibt aber natürlich auch welche, die sagen, okay, du bist 20 Jahre alt. Wer gibt dir das Recht oder wer hat dich befähigt, dass du das jetzt machen kannst? Und warum macht das jetzt niemand anderes? Ja, du bist doch noch so jung, du hast doch noch gar keine Lebenserfahrung. Mach doch mal erstmal. So kam jetzt letztens auf LinkedIn. Dann hieß es, ich sei ein fauler Sack und ich soll doch bitte erstmal 20 Jahre lang arbeiten gehen und dann könnte ich doch das machen, was ich jetzt tue. Und dann denke ich mir aber so, okay, aber wer macht es denn dann? Ja, also wer engagiert sich denn dann? Ich fühle mich ja so ein bisschen dafür, ich sag mal, berufen. Das ist so meine Berufung, die ich für mich gefunden habe, wo ich weiß, okay, das tue ich. Egal, was bei rumkommt, ich setze mich dafür ein und das soll jetzt einfach starten. Das versuche ich dann auch immer auf diesen auf den Bühnen zu vermitteln, auf denen ich bin jetzt demnächst auch auf der Futuro Mundo Education, wo wir dann dieses Thema nochmal mehr hervorheben, warum es so entscheidend ist, dass junge Menschen sich auch in dem Bereich Entrepreneurship oder im Bereich Social Startups engagieren oder sich beteiligen. Ich habe jetzt demnächst 5 Schülerpraktikanten. Da rief dann auch erstmal die Schule an und sagte so, wie kann es sein, dass sie 5 Schülerpraktikanten aufnehmen können? Sie sind doch ein kleines Mini-Startup aus unserer Region und andere Betriebe schaffen es nicht mal irgendwie eine Person aufzunehmen. Und dann sage ich, es kommt halt immer auf die Konzeptionierung drauf an, welche Rahmenbedingungen man schafft. Und ich werde mit denen zusammenarbeiten, die werden ihre eigenen Startups aufbauen, die werden mit Dozenten sprechen, mit Leuten aus der Wirtschaft, die werden eine Erfahrung sammeln, die so immens groß ist, dass da kaum eine andere Praktikumsstelle drankommt, wenn man sich dafür nicht interessiert, weißt du? Also ja, also ich bin extrem happy mit dem, was ich jetzt tue. Viele finden das auch kritisch, dass ich das jetzt mit dem Studium, das jetzt aufgegeben habe, aber ich sag mir auch so, es ist ein Gap Year. Ja? Ich interpretiere es als Gap Year. Ich laufe mit dem Rucksack jetzt ein Jahr rum, mit meinem Demokratie-Rucksack, und wenn es nicht klappt, wenn ich merke, es geht in die Hose, dann gibt es per se keinen Plan B, aber dann, wenn der Plan B kommen würde, dann wäre das halt dann Politikwissenschaften als Studium, weil BWL kann ich hätte nicht mehr studieren. Ja.
Ja, vielleicht kurz nochmal den Scheinwerfer mal auf das Unternehmertum schwenken. Das heißt, du hast du allein gegründet oder seid ihr ein Team? Oder erzähl mal ein bisschen jetzt was sozusagen zu der Business-Seite
von deinem Startup. Ja, ich habe alleine gegründet. Ich werde jetzt demnächst das in der UG ummünzen, also noch als Einzelunternehmen angemeldet, weil es natürlich für als junger Mensch deutlich sinnvoller ist, das damit zu starten am Anfang. Aber ich habe 2-3 Freelancer, die an der Seite mit mir arbeiten, weil ich selbst bin kein technischer Founder, sondern ich versuche mir sozusagen die Ressourcen von außerhalb mit reinzuholen und zu bündeln. Ich hatte am Anfang gab es mal eine Phase, da hatten wir so ein paar Leute, die dabei waren, aber das hat dann nicht so gut funktioniert. Dann war daraus auch keine richtige Gründung entstanden. Aber es gibt ein Advisory Board, was noch hinten dran hängt mit verschiedenen Akteuren. Also einmal Sabine Buch, kennst du ja auch selber. Genau, also Sabine Buch ist ja eine wandelnde Geschichte, ein wandelndes Lexikon. So, vor allem mit Erfahrungen oder Connections in die Wirtschaft rein. Auch was das Thema Neurodivergenz angeht, das ist bei dem Thema natürlich auch ganz entscheidend, beim Thema Demokratie, wie man für solche Menschen Sichtbarkeit schafft und die so viele Gedanken haben. Und mit solchen Menschen arbeite ich viel zusammen, also auch bei den Freelancern ist das teilweise so der Fall. Dann aber auch Leute aus dem Raum Frankfurt, die Netzwerke aufgebaut haben, teilweise auch Studenten, Schülerinnen und Schüler mit teilweise Sprachfokus, die dann 8 Sprachen sprechen, weil das wird auch ein ganz entscheidender Punkt sein, wenn wir mit der Plattform weiterkommen. Momentan ist es noch nicht der Fall, weil es halt so ein Kostenpunkt ist, aber zu einem späteren Zeitpunkt mit verschiedenen Sprachen da auch anzuknüpfen und zu sagen, okay, vor allem an Berufsschulen, wo viele erst seit kurzem in Deutschland sind, die Sprache noch nicht können, die wollen ja auch irgendwie in das Ganze inkludiert werden, die wollen auch das ganze System verstehen. Und das wollen wir halt eben erebnen und da sind dann eben in dem Advisory Board genau diese Schnittstellen, die wir brauchen, um das Ganze erfolgreich zu machen. Und momentan bin ich auf der Suche eines Co-Founders oder einer Co-Founderin im Tech-Bereich. Hab da jetzt so 2-3 Gespräche, muss ich halt ergeben. Also je nachdem, ob es dann passt, weil das ist dann wie so eine Beziehung. Man hält aneinander fest und am besten scheitert es nicht in den nächsten 3-4 Jahren, sondern man weiß, okay, man hat einen Purpose und man geht diesen Weg zusammen und sitzt da auch 24/7 dran, auch wenn es mal hart oder hart kommt, ja.
Das heißt, du suchst da jemanden mit, sag ich mal, ein bisschen Tech-Hintergrund, um die Plattform quasi weiterzubauen.
Aber gleichzeitig mit Commitment. Also es ist grundsätzlich, gab es das auch mal, wo dann auch jemand da dabei sein wollte, der gesagt hat, ja, ich habe den Tech-Background und ich finde das toll, was du machst und bist ja schon sehr weit. Aber der hatte gar kein Interesse an dem Thema. So. Das bringt ja auch nicht viel. Ich brauche ja irgendwie auch Mitmenschen, die da sich reindenken, auch da dran Spaß haben oder sich was darunter vorstellen können, unter der Prämisse, okay, man versucht sich aus der parteiischen Perspektive heraus ein bisschen bedeckter zu halten. Also ich selbst war auch mal Parteimitglied, bin dann aber vor 1,5 Jahren ausgetreten, weil ich gesagt habe, auf der einen Seite, okay, ich stehe nicht mehr ganz so dahinter, und auf der anderen Seite, ich möchte parteiunabhängig, überparteilich arbeiten, weil das Thema halt einfach überparteilich zu behandeln ist. Ja, und das versuche ich auch in den letzten Monaten und Jahren auch so für mich zu verinnerlichen, mache das auch so in meiner Außenwirkung, in der außen äußeren Arbeit, dass ich natürlich eine eigene Meinung habe, ja, parteiisch, aber alles bleibt nur bei mir selbst, damit ich am Ende auch ein Kreuzchen setzen kann. Sonst sitze ich ja auch da und weiß nicht, wohin damit. So, aber die Stimme muss man nutzen, man muss wählen gehen, von daher. Ja.
Ja. Ist das also was du da machst, macht das ein gewisses Spektrum nervös? Parteiisches Spektrum, was natürlich da sehr von profitiert, dass man Menschen über Social Media kriegt, dass man denen einfach irgendwas erzählen kann. Das ist ja wahrscheinlich träufelst du denen ja Wein ins Wasser, ne? Wasser ins Wein.
Ja, also ich sag mal so, per se ist ja das Interesse groß. Ich glaube, natürlich gibt es auch teilweise Bedenken, okay, kann ich da hinterherhalten, wenn da 1000 junge Menschen schreiben, hier, ich möchte das. Das ist wieder so ein Raum, wo dann ganz viele Meinungen und Ideen aufkommen, die ich vielleicht gar nicht in meiner Arbeit aufgreifen kann, weil Kommunalpolitiker ja meistens ehrenamtlich sich engagieren oder überwiegend das eben sind. Auf der anderen Seite sehe ich es als enorme Chance, und man muss natürlich nicht auf dieser Plattform die ganze Zeit sein, sondern wir fassen auch gewisse Themen zusammen, versuchen die dann zu bündeln und weiterzugeben. Also es beruht ja viel auf Kommunikation, Interaktion, dass da alle auf dem gleichen Stand sind. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das Positive daran ist halt eben, Social Media Tools wie Instagram, TikTok, auch LinkedIn, auch X, weil auch auf LinkedIn sind junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, man glaubt es kaum. da sind viele schon abgehängt. Also es geht wirklich nur noch in diese extremen Seiten, weil der Algorithmus das eben pusht. Und auch das Thema Fake News hat eine sehr, sehr große Relevanz hier bekommen. Und davon wegzukommen ist so ein großes Potenzial, weil jede einzelne Person Sichtbarkeit bekommt. Und jede Perspektive Sichtbarkeit bekommt. Das ist wie so eine Art Restart. Und das müssen wir jetzt einfach angehen. Da müssen wir mitgehen, weil Instagram und TikTok werden wir nicht wegbekommen. Doch wenn es um politischen Dialog und Diskurs geht, dann braucht man schon einen sehr neutraleren Raum, wo man eben sich eine fundierte Meinung treffen kann, die persönlich ist.
Ja. Wenn jetzt du hast gerade gesagt, du suchst Angel-Investoren, Was sind denn jetzt, sag ich mal, Kontakte, die das jetzt vielleicht hier hören, die dir helfen können? Sind es die Politiker, können die das initiieren? Sind es die Kommunen? Also, keine Ahnung, habe ich ja schon durchaus mit dem Oberbürgermeister von Mainz gesprochen oder auch mit dem Bildungsminister von Mainz auch gerade. Was sind denn jetzt, wer kann und sollte sich denn bei dir melden?
Also, natürlich auf der einen Seite wäre es super, wenn sich irgendwie Kommunen melden, Verantwortliche als auch Leute aus den jeweiligen Parteien, weil die Entscheidungen ja meistens, wenn es um das Thema Haushalt geht oder Kommunalpolitik, dann müssen alle an einem Strang ziehen. Deswegen kann man da auch gewissermaßen mit den verschiedenen Parteien oder Fraktionen sprechen. Das wäre super, wenn man da ins Gespräch kommt. Natürlich noch besser mit dem Bürgermeister oder mit der Bürgermeisterin, um besser planen zu können. Und auf der anderen Seite mit dem Thema InvestorInnen oder Investoren, ja, da ist halt wirklich, wäre halt super, wenn sich da jemand findet, der sagt, okay, er kann sich da super vorstellen, bei dem Thema zu investieren, einen Start zu geben, weil es hat extrem großen Potenzial. Es gibt so viele Räumlichkeiten hier in Deutschland, die man damit erreichen kann, vor allem auch im Osten, mehr tatkräftig dazu zu agieren. Und auch gleichzeitig der europäische Raum, es funktioniert ja relativ ähnlich mit dem Konzept von Kommunen, und andere Länder haben ja auch ähnliche Probleme, und da kann man auch Anknüpfungen finden. Deswegen, das ist der zweite Punkt und das Thema Co-Founder, Co-Founderin, wenn da irgendjemand einen Tipp hat, irgendjemanden kennt, der da passen würde, muss natürlich auch zwischenmenschlich klappen für die Zusammenarbeit, aber da bin ich immer total offen und dankbar für, denn schlussendlich geht es darum, die Plattform einfach aufrechtzuerhalten und das für jede Kommune so einzurichten, dass sie die Möglichkeiten nutzen können und ja, das wäre super. Deswegen schicke ich ganz viele Herzen, ja, wenn sich da irgendeine Person melden würde.
Ja, alles klar. Und am besten kriegt man dich über LinkedIn wahrscheinlich jetzt hier, aber in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind,
ja.
Oder auf Social Media Kanälen, schreiben wir in die Shownotes.
Ja, LinkedIn ist ja klasse.
Eine Sache müssen wir kurz noch antriggern, und zwar, du hast gerade von Sabine Buch gesprochen. Sabine, über die haben wir jetzt ja auch kennengelernt. War ja auch schon hier im Podcast, wie gesagt, Tausendsasserin auf allen Gebieten unterwegs. Aber ihr macht ja also, ihr macht, und das möchte ich gerne also Abschluss mal, also ihr macht so ein Reverse-Mentoring-Programm. Also macht ihr das eigentlich noch? Oder?
Ja, total. Also mittlerweile.
Erklär das mal kurz. Vielleicht auch erstmal den Begriff, weiß ich, ob das andere Leute wissen.
So, ja. Also ich meine, man kann es auch als Friendship verstehen, aber du kannst gerne mal kurz erklären, was es ist. Oder soll ich
machen? Mach mal.
Nochmal? Achso, soll ich machen?
Ja, erklär ruhig mal.
Also, machen. Also tatsächlich ist es bei Sabine und mir sehr, sehr, man kann es Peer-to-Peer nennen. Also man ist, hier geht es darum, dass Sabine natürlich als erfahrene Person, sie ist 51 Jahre alt, jetzt will ich nichts Falsches sagen, genau, also dass sie als Person...
Sieht viel jünger aus.
Ja, ja, total, deswegen, also ich kann es auch nicht verstehen, aber nein, Sabine ist eine sehr, sehr erfahrene Person, hat in ganz vielen Bereichen sich engagiert, war bei T-Systems Vice President, hat sich ja, jetzt ist sie ja neuerdings auch für das Europäische Institut für Neurodivergenz Präsidentin geworden und auch bei Impact Now Geschäftsführerin, also wirklich sehr engagiert, ist ja überall unterwegs. Und von ihr kann man sehr, sehr viel lernen. Also sie hat sehr viel, einen sehr großen Erfahrungsschatz. Wir gehen gemeinsam auf Bühnen. Sie nimmt mich mit, weil es gibt auch Bühnen, da würde mich niemals jemand einladen, weil jeder erstmal denkt, okay, warum sollte ein 20-Jähriger jetzt da sprechen? Aber wenn dann eine Sabine Buch dazu schreibt, ja, mich gibt's nur einen Doppelpack, dann ist das natürlich klasse für mich. Und auf der anderen Seite kann ich Sabine ganz viele Eindrücke geben aus der Perspektive von jungen Menschen. Ich habe letztes Jahr einen Verein mitgegründet, darf ihn jetzt als Vorsitzender begleiten. Future Politics heißt der. Wir sind jetzt kurz vor der Notareintragung. Bin schon sehr aufgeregt, wo halt eben 250 Jugendliche sich engagieren und an Schulen geben, Workshops halten zu Themen wie politische Bildung, Jugendbeteiligung, Kommunalpolitik. Und genau diese Vernetzung, diese Bildungsmöglichkeiten, das ist bei ihr auch immer ein sehr, sehr großer Schwerpunkt, was sie transportieren möchte. Deswegen lernen wir so ein bisschen Peer-to-Peer und können gemeinsam dann diese Veranstaltungen besuchen. Und was wir auch gemacht haben mit dem World Child Forum zusammen, haben wir das Thema Friedensnobelpreis einfach nochmal aufgerissen und haben gesagt, okay, wir wollen das für alle Kinder dieser Welt auszeichnen lassen und nicht unbedingt für einen Donald Trump oder andere Kandidaten, die dann da irgendwie dieses Jahr rumschwirren. Ja, und das ist mittlerweile schon eine sehr, sehr gute Freundschaft auch geworden. Also generationsübergreifend lässt sich auch super, super gut arbeiten. Und ich kann es halt wirklich auch jedem empfehlen, weil ich das auch wiederum das widerspiegelt, was ich ja versuche auch zu adressieren, dass wir als Gesellschaft mehr zusammenrücken und voneinander zu lernen. Und wenn das generationsübergreifend funktioniert, ist das mega.
Ja, sehr schön. Die also für alle, die da draußen sich das mal überlegen, also sucht euch mal jemand, Jungs, hört da mal zu, weil dann haben wir genug das, was du am Anfang gesagt hast, ne? Dass man, ich verstehe das nicht, man, was du schickst, Leute mit 18 Jahren in den Krieg. Ja, also, wieso sollst du mit 20 kein Unternehmen gründen? Also das ist ja schon tatsächlich irgendwie auch nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, diese Idee, aufeinander zu hören und auch voneinander zu lernen, also gerade wenn da viele Jahre, vielleicht da ganze Generationen dazwischen liegen, finde ich schon, das müssen wir auch wieder lernen, zuzuhören und
total
Dinge zu übernehmen.
Wahnsinn.
Leon, vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, wenn ihr an diversen Stellen irgendwie Leon helfen könnt oder wollt oder euch das interessiert, dann kontaktiert ihn gerne. Ich werde jetzt hier mal mit meinem Bürgermeister und mal sprechen und sagen, hey Alter, wie sieht's aus? die paar Kröten, schiebt die mal rüber. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen. Ich finde das, sehr, sehr sozusagen, stimmt mich sehr positiv, dass es Und da ist das Alter mir total egal, aber dass es immer noch Menschen gibt, die sich hier für Demokratie einsetzen. Ich weiß, so, was du vielleicht gesehen so in letzter Zeit, habe ich auch mit verschiedenen Leuten gesprochen hier, die in dem Bereich was machen, ne, mit Brand New Bundestag und solchen Aktionen.
Ja, total gut.
Vielleicht kann ich euch ja oder da nochmal weiter vernetzen und solange es noch Menschen gibt wie euch, die sich dafür engagieren, da stirbt meine Hoffnung nicht. Also ich werde nicht auswandern. Ich wüsste doch gar nicht, wohin.
Ja, überall, an dem Strand. Ja. Nein, aber gehe ich total mit. Also ich finde es jetzt gerade so wichtig und ich meine, es gibt auch so andere Initiativen. Ich meine auch Join Politics beispielsweise, die befähigen, dass junge Menschen vor allem auch so in das Politische gehen können, egal aus welcher Partei sie konkret kommen, aber die sich eben für Demokratie einsetzen und für die Zukunft was bewegen wollen. Das ist jetzt momentan eher nicht so mein Weg, in die Politik zu gehen, weil ich das Gefühl habe, da kann man nicht so gut lobbyieren und so das Thema vorantreiben in der Schnelligkeit. Aber ja, ich danke dir total, dass ich hier sein durfte. Also es ist eine mega Erfahrung immer, nicht nur immer so selbst im Monolog zu stehen und immer zu sagen, okay, du musst dranbleiben, okay, du musst dafür kämpfen, du musst dafür einstehen, sondern einfach so sich da auszutauschen und so Gemeinsamkeiten zu finden oder zu sagen, okay, wir stehen zusammen und wir schaffen dafür Sichtbarkeit. Und ich würde mich super freuen, wenn sich da Menschen da draußen finden, die sagen, okay, ist mein Topic, egal ob das jetzt Investor ist, ob das ein Schüler ist oder eine Schülerin, es kommt nicht darauf an. Einfach am besten auf LinkedIn schreiben, da bin ich immer total offen und liebe es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, egal aus welchem Grund heraus. Und ja, Dankeschön.
Sehr gerne. Ja, das war Rocket Fuel mit Leon Pelikan. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Walter, was kann man noch alles machen? Bei LinkedIn posten was selber irgendwie könnt ihr den Link per WhatsApp verschicken an jemand spezialisiert, dass man Politiker, die vielleicht auch solche Podcasts irgendwie aus dem Business-Kontext eigentlich nicht hören, schickt denen das ruhig mal, dass sie sich das hier anhören. Und nicht vergessen, 28.10. sind die Spacewalk Talks hier in Mainz, wo es auch um solche Themen wie Transformation geht. Da könnt ihr euch auch schon mal informieren unter www.spacewalktalks.de. Ja, in diesem Sinne, Leon, frisch ans Werk, ja. Schön, was schaffen jetzt. Ja, nicht nur rumlabern, sondern zum Beispiel. Und wünsche dir viel Erfolg und in unserem anderen Sinne und freue mich sehr, dass du heute da warst.
Ja, gleichfalls. Bis dann. Ciao.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.